Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Einen wunderbaren guten Morgen, Manu, mit einem
Stefan.
Wahnsinnskaffee. Was ist passiert? What happened? Endlich.
aufgeschäumt mit dem Milchschäumer, den du mir zum letzten oder vorletzten Geburtstag geschenkt hast.
Du bist so gegen das Ende noch einmal sentimental.
Ja, irgendwie. Nein, heute habe ich das erste Mal seit Monaten daran gedacht, Milch zu kaufen auf dem Heimweg vom Bahnhof. Und darum habe ich mir jetzt einen anständigen Kaffee machen.
Das war so ein Fall, oder? Der Milchkauf, ich war dabei gewesen. Du hast so an einer Self-Checkout-Kasse wollen zahlen, wo irgendwie schon vier Sachen sind eingegangen waren, die aber niemand wollte kaufen. Also eigentlich hätte die Self-Checkout-Kasse nicht können funktionieren. Und nachher hat es so den kleinen Moment gegeben, wo du hilfesuchend um dich schaust. Es kommt sofort eine Verkäuferin, die irgendwie in so einen krassen Service-Modus von dieser Kasse wechselt. Und du hast ja einfach wirklich nur die eine Milch gekauft.
Ja, voll.
Und sie hat jede Position einzeln storniert und ist immer wieder in den Service-Modus. Und ich habe also gedacht, hä, ist der Service-Modus einfach ein defekter Modus vom normalen Modus? Aber ich habe dir wie angesehen, du hast nicht einfach können bei der Kasse nebendran, dass sie jetzt einscannen und zahlen, sodass wir gehen können. Sondern du hast so wie gedacht, nein, die Frau nimmt sich jetzt Zeit und sie gibt ihr das Beste. Gell?
Ja, die muss man jetzt halt machen lassen. Ja, aber irgendwann.
Aber es sind ja links und rechts Kassen, die funktionieren,
fragst du. Irgendwann ist mir dann auch Geduld ausgegangen. Ich denke, weißt du, also jeden Artikel einzeln stornieren hätte ich auch selber können.
Da bin ich, glaube ich, schon draußen
gewesen, gell? Und bin dann nebendran gegangen. Aber ja, du hast recht, das ist jetzt wieder so ein Moment der manuellschen Menschenfreundlichkeit gewesen.
Also zuerst mal so, Manuel nimmt die einzige Kasse, die nicht geht.
Ja!
Und nachher schaut er noch zu, wie jemand, der ganz offensichtlich das zum ersten Mal macht und es dann nicht mehr so machen soll, probiert die Artikel zu löschen.
Ja. Hey, leck, ist das heiss da oben?
Es ist krass. Shit. Es ist krass. Und ich meine, wir haben sogar das Fenster auf.
Hey, nein, hey, es druckt mir alles raus. Es ist ja unmöglich. Geil, und du kannst irgendwie die Scheiben da hinten, die grossen, kannst nicht aufmachen, weil es ein bisschen windet oder so ein bisschen stürmisch ist. Und dann gehen die Sensoren irgendwie, machen das zu. Irgendwie.
Ja, du meinst so bei uns im Dachsegel, das Glas, ja.
Ah, oh, mein. Ja. Es wird noch etwas heute, es wird dann noch wärmer.
Ja, dann gehen wir dann ein bisschen raus in den Schatten. Ist gut, das ist sicher immer besser.
Ja, mit Füßen reinheben.
Hey, wir haben uns ja mega lang gesehen, so im Vorweekend, kann man sagen, oder? Donnerstag sind wir nach Kappel.
Ja.
Haben dort dann übernachtet und am nächsten Tag mit Plusbildung über Hoffnung in Zeiten von Krieg, Pandemie. Und was ist noch gesehen? Noch irgendetwas? Krieg, Pandemie
und Corona.
Nein, Klimaerwärmung. Pandemie ist Corona.
Krieg, ja, sorry,
Pandemie und Klimaerwärmung.
So ist Oh Mann, genau. wenn man so die globale Krise durcheinander bringt, dann sollte man vielleicht einfach nochmal ins Bett gehen.
oder es zeigt einfach, dass Klimawandel im Moment keine gute Presse hat. Oder einfach zu wenig Presse.
Aha, ja.
Dass es dir nicht einmal in den Sinn kommt.
Ja, das stimmt. Das hast du ja auch schon in einem Blogbeitrag besprochen, die Megathemen, die sich dann im Vordergrund schieben. Und plötzlich ist irgendwie, wenn es um Krieg geht, dann ist plötzlich CO2-Ausstoß und weiss nicht was.
Genau.
Ist kein Thema mehr.
Ja, aber stell dir mal vor, man würde sich so fragen, okay, also wir schicken jetzt von diesen Drohnen, aber wie viel CO2 stoßen die denn eigentlich aus?
Ja,
und so? Also,
logisch.
Das wäre irgendwie halt... Ja.
Ach ja, wir haben uns viel gesehen, aber wir haben ein Schall- und Rauchunterschlag, das letzte, gell? Muss man schon sagen. Wir haben mal noch in Aussicht gestellt, dass vielleicht noch etwas kommt. Und dann irgendwie haben sich die Dinge überschlagen und Zorbig, muss man dann auch sagen, sind wir dann irgendwann nicht im Ganzen so taufrisch gewesen, um noch ein Schall- und Rauchunterschlag.
Man muss aber auch Folgendes sagen, das können sich jetzt die meisten Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht vorstellen, aber die müssen sich das wirklich so denken, wenn der Manu einen Vortrag hat, dann kannst du ihn, bis er den Vortrag gehalten hat, einfach nicht mehr ansprechen oder für etwas brauchen.
Das er ist jetzt also nicht wahr.
Wie immer, aber er ist komplett in seinem Kopf drin. Er nimmt nichts mehr anders wahr als den Vortrag.
Das ist jetzt also nicht wahr. Ich bin eigentlich relativ relaxed gewesen. Ich muss also sagen...
Wir hätten keinen Schall und Rauch aufnehmen können. Du wärst einfach nicht in der Schall- und Rauchverfassung gewesen.
Ach komm jetzt. Ach komm jetzt. Also, du tust dich jetzt gerade ein bisschen arg aus der Schusslinie nehmen, weil du bist auch recht nervös gewesen, weil du nämlich auf Englisch hast müssen halten.
Ganz doof.
Und ich dich vorher noch ermutigt habe mit dem Hinweis darauf, dass der Vortrag ein bisschen kompliziert ist. Vielleicht.
Das sind einfach so Sätze, die helfen nicht, oder? Wenn du jemandem zu einem Zeitpunkt, wo man den Vortrag nicht mehr ändern kann, sagst, ja, also ich habe es noch interessant gefunden, also das, was ich verstanden habe, mir denkt, das ist halt recht kompliziert.
Das ist anspruchsvoll.
Und dann denke ich so, Mann, nein. Hey,
so für ein Einstiegsreferat sehr anspruchsvoll. Es ist schon, also es könnte schon sein, dass man so die ein oder andere auch verliert. So. Oh mein Gott. Ja, aber lass jetzt mal, du hast noch etwas viel Erquickliches erlebt. Du bist am Wochenende.
Ich habe ein Highlight
gehabt. Und ich bin eifersüchtig. Also erzähl.
Also, nachdem ich am Neuenburgersee war und mich erholt habe mit der Family, ist es übrigens wunderschön gewesen, bin ich nachher nach Winterthur gefahren und bin mit der Sibyl, wo ich den Podcast Converse mache, geht Lisa Eckhardt hören und schauen.
Ach.
Und du fragst dich jetzt, ist sie echt live auch so gut, wenn ich das kenne von diesen Videoschnipseln, die ich immer wieder schaue? Manu, sie ist noch fast ein bisschen beeindruckender live.
Und das glaube ich gerne.
Nein, es ist wirklich krass. Ach. Ich meine, die macht einfach 90 Minuten, zieht sie einfach durch, in einem unfassbaren Tempo. Und natürlich alles frei und alles sitzt. Es gibt nie irgendwie ein oder irgendeine Pause oder irgendetwas, wo sie einen Schluck Wasser trinken oder irgendwas, sondern Deck. Das ist einfach eine Maschine.
Das ist schon krass.
Das ist krass.
Was das performancemäßig bedeutet, wie viel Konzentration und Aufmerksamkeit du musst können zusammenkratzen, dass du kannst 90 Minuten einfach vorne stehen.
Sie hat ja einfach den Barhocker mit einem Mikrofon vorne dran. Also die kann sich nie abstützen oder irgendetwas und die hockt einfach dort, bam, und macht das Ding. Und musst du dir mal vorstellen, was du für eine Präsenz brauchst, dass es 90 Minuten interessant ist.
Ja, absolut. Also ich finde die ja wirklich schon seit langem unglaublich faszinierend. Mhm. Aber sie ist ja auch sehr umstritten. Das macht sie aber für mich nicht weniger spannend, sondern eher spannender. Ich finde sie aber natürlich auch unheimlich. Wir haben ja auch schon ein paar Mal über sie geredet. Ich finde sie eine unheimliche Frau. Ja, weißt? Ja. Sie ist ein bisschen Naturgewalt irgendwo und auch hat etwas ganz... unnahbares und unberechenbar. Sie ist jetzt, ich weiss, du hast gesagt, du siehst es ein bisschen anders, aber sie ist jetzt überhaupt nicht jemand, wo ich denke, oh, mit der würde ich jetzt gerne mal zu Nacht essen oder so, weil ich denke, oh mein Gott, ich finde die einschüchternd irgendwie.
Okay.
Aber ich finde sie auch wahnsinnig beeindruckend und einfach irgendwie gerade in dieser Freiheit und Pointiertheit, wo sie gegen den Zeitgeist und gegen irgendwie so ein bisschen die Mainstream-Kultur irgendwie redet, finde ich sie super spannend.
Ich glaube, ich weiss, was du meinst, aber ich würde halt jetzt nie sagen, sie ist quasi so gegen Zeitgeist oder so, sondern sie ist so wie jemand, der surft in diesem Zeitgeist und sich quasi so manchmal, weißt, stellt sie so wie ihr Board schnell quer und macht einen geilen Trick damit. Und ich finde so, ich meine, die muss den Zeitgeist lieben, oder, wenn sie den so genau betrachtet und darüber kann reden und das mit so viel Witz macht und zeigt, aber nachher hat er wirklich amix so auf eine hure geile Art einfach so blinde Flecken.
Ja.
Also ich finde zum Beispiel das Gespräch mit dem Yves Bosshardt, das sie hatte, das ist sensationell.
Ja, das habe ich mir eben auch noch reingezogen.
Das heute, oder, was immer darum geht, alle müssen irgendwie authentisch sein und ihr Innerste gegen auskehren.
Genau, zum Beispiel,
und irgendwie so, oder? Und der Yves Bosshardt kommt nachher so mit dieser Frage, und wer ist denn eigentlich Lisa Eckhardt, wenn sie nicht auf der Bühne ist? Und dann sagt sie einfach, es ist völlig uninteressant. Also die halt meine Koffer trägt, oder? Also so.
Ja, genau. Es ist so. Die ist zu viel. Aber eben, das meine ich
das
mit dem...
Ich so gut.
Du hast natürlich recht, es ist nicht im Sinn Anti-Zeitgeist wie jetzt irgendwie Amish-People oder so, die sich jetzt draus nehmen und
aber,
so.
Aber auch nicht so, weißt du, wie ein rechter Kulturskeptiker oder so.
Nein.
Also sie ist ja nicht jemand, der irgendwie würde sagen, unsere Gesellschaft ist irgendwie total am Arsch und wir müssen zurück dort oder dort her oder irgendwie so etwas. Sondern sie etabliert doch Humor als ein Stilmittel, um quasi mit Irrsinn und Verzweiflung können umzugehen.
Mhm.
Und das finde ich hure geil.
Ja, ja. Aber sie hat doch ein paar eben sehr, sehr markante Ansichten, wo sicher nicht von Angehörigen von ihrer Generation.
Sie ist 30, Mann.
Eben, wo so vertreten wird. Weißt du, ich habe zum Beispiel einen starken Moment gefunden, wo sie die Verachtung vom Alter irgendwie geißelt und sagt, wie in unserer Gesellschaft, die sich so schnell verändert, irgendwo die Alten überhaupt nicht mehr geachtet oder geschätzt werden und so. Und das ist ja irgendwie so ein untypisches Statement für eine 30-jährige Performance-Künstlerin, die sich dann da irgendwie stark macht. Auch für, sie hat etwas so, irgendwo etwas Traditionalistisches, aber dann auch ja etwas komplett, also sie ist ja etwas komplett anti-Spiessbürgerliches auch, weißt du?
Sie könnte eigentlich super so bei Downton Abbey mitspielen und dort so eine von diesen Töchtern sein. Und was ich bei ihr so stark finde, jetzt eben auch in diesem Talk mit dem Bossart.
SRF Sternstund-Philosophie,
ist so die Beobachtungsgabe. Ja. Also, was ich zum Beispiel über das Multitasking schwätzt, oder?
Ja.
Ich sage, Multitasking, das ist ja eigentlich etwas, was praktisch ist für Tiere. Die müssen das ja irgendwie haben, damit sie nicht gefressen werden, oder?
Genau.
Aber bei uns ist das ja irgendwie ein bisschen würdelos. Und dann fängt sie doch einfach beschreiben, wie sehr alte Menschen, die halt eine Limitierung haben und sich sehr viel Zeit müssen nehmen, um etwas zu machen, wie eine eigene Würde ausdrücken in dem, was sie dort machen. Und ich finde immer, solche Sachen muss man alles mithören. Weißt du, wenn nachher das Kritikding und das Bashing kommt gegen sie, was so heisst, ah, sie redet immer nur vom Übermensch und da. Ich glaube, ihr geht es im Kern letztendlich darum, dass sie sagt, schau, natürlich müssen wir alle auch aufs WC gehen. Und manchmal kommen irgendwelche Körperflüssigkeiten bei uns raus. Aber das ist irgendwie wie nicht der Standard, wo wir uns daran orientieren sollten. Und auch nicht das, dass wir einmal werden sterben, was uns Angst macht.
Ja.
Sondern es gibt so etwas wie Manieren, Umgangsformen und Höflichkeit, die uns irgendwie so eine Kraft geben gegen das, was die Natur und das Leben macht.
Ja, ja.
Das finde ich hure geil.
Ich find genau so Sachen, so Beobachtungen und so Zusammenhänge, die sie herstellt, finde ich einfach hochfaszinierend. Ich habe das wirklich mit Hochgenuss geschaut und bin auch von ganz vielen Gedanken irgendwie total inspiriert. Ich finde es natürlich auch, ich könnte das auch theologisch irgendwie probieren, problematisieren. Es ist mir natürlich auch unheimlich, wenn jemand seine Privatperson und sein Innerste entweder so klein haltet wie möglich oder sogar fast verleugnet und sagt, das ist eigentlich das, was man sich schämt dafür. Das ist das, was man, sie sagt ja quasi, man geht am Morgen kacken und dann probiert man sich den ganzen Tag von dieser Entwürdigung zu erholen, oder? Und probiert quasi irgendwie die Schichten von der Zivilisiertheit, sagt sie, wie eine Mozartkugel, immer mehr um sich zu legen, weil das ist, was das Leben erst schön macht. Das ist natürlich so ein bisschen, so ein bisschen die Theorie, dass der Mensch erst durch Zivilisierung und durch Kultur überhaupt zu einem menschenwürdigen Zusammenleben findet und so, oder?
Weißt du, aber ich finde das eben eigentlich etwas mega Starkes. Also gerade so in einer Kultur, wo die Natur völlig überhöht.
Ja.
Und wo so ein sehr platter Naturalismus zu einem Argument für alles wird. Also zum Beispiel, wenn man fragt, wie sollen denn Menschen sexuell miteinander verkehren? Ist es vielleicht wirklich nicht die geilste Idee, zu sagen, komm, wir schauen mal, wie die das im Tierreich machen?
Mhm. Ja.
Oder? Und da geht es noch gar nicht darum, zu welchen Schlüssen, dass man dann kommt.
Ja.
Sondern es geht irgendwie wieder darum, dass der Mensch auf der einen Seite, das finde ich tatsächlich etwas Wichtiges, merkt, hey, ich bin auch ein Stück Natur. Ich gehöre da in so einen ganzen Ablauf hinein. Oder wir haben ja vor dem Weekend da wegen Klimakatastrophe und da auch geredet auf Kappel. Und das ist sicher ein grosser Teil, wo ein Problem ist an unserer Kultur, dass wir lange ein Verhältnis haben kann, wie wir stehen dieser Kultur gegenüber.
Ja.
Quasi, wir sind nicht dieser Natur gegenüber. Wir sind nicht Teil davon. Und von dem her, ja, das ist sicher ein wichtiges Learning, aber sich nachher nur noch darauf zu reduzieren, dass man irgendwie ein Stück Natur ist, das authentische Grundslut von sich gibt, ist ja schon auch nicht so
geil.
Von dem her finde ich, dort hat sie wirklich einfach einen Punkt, wo einem so eine Ahnung gibt, zu was wir eigentlich fähig wären, wenn wir uns ein bisschen anstrengen.
Ja, und ich finde das übrigens auch ganz faszinierende Stelle in diesem SRF-Gespräch. In den letzten paar Minuten kommen sie irgendwie auf ihr Buch zu sprechen. Und eben, das sind so die Arten von Beobachtungen, die ich einfach grandios finde. Wenn sie zum Beispiel sagt, dass das Verhältnis vom Mensch zur Natur oder zur Schöpfung oder zum Planet irgendwo so läuft heute, dass der Mensch sich selber eigentlich unsichtbar machen, dass es darum geht, so Licht, verschwindend Licht zu werden. Und sie nimmt dann das Bild vom ökologischen Fußabdruck und sagt, ein Vorbildsideal ist eigentlich, gar keinen Fußabdruck zu hinterlassen. Und stellt das dann ganz frech in Frage und sagt, ja, aber ich will mich doch dem Planet aufprägen, oder? Ja. Das ist natürlich irgendwo ja auch hochbrisant, natürlich, wie man dann denkt, ja, was willst du denn? Wie ist quasi, dass sich der Planet vom Mensch nie mehr erholt und so? Das meint sie ja nicht. Aber sie spricht genau das Verhältnis an, vom Mensch zu der Natur, wo so ein bisschen die so Natur in einer Art und Weise überhöht, dass quasi der Planet Menschheit gar nicht dürfte spüren, oder? Genau. Und sie kehrt sich um und sagt, nein, sie möchte, dass der Planet Menschheit spürt, oder? Aber sie denkt, das sicher nicht zerstörerisch, oder?
Nein. Also dort schließt sie eigentlich den Kreis, wo sie am Anfang hat aufgetan, oder? Wo sie sagt, es gibt drei Sachen, wie die gegen das kannst sträuben, dass du stirbst. Das eine ist, du kannst ein Werk schaffen, das dich unsterblich macht. Mhm. Und dann sagt sie so süffisant, ja, habe ich ja gemacht, oder?
Genau, ja.
Und du kannst ein Kind in die Welt setzen, das hat sie jetzt auch gemacht, oder? Ja. Und dann gibt es noch das Dritte, wo sie sagt, das wäre die Religion.
Ja, genau. Da schafft sie dran.
Schafft sie dran, oder? Und ich finde, völlig clever zu sagen, hey, wir müssen irgendwie uns überlegen, was wir für einen krassen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, weißt du und so, das ist schon gut. Tatsächlich aber braucht das nachher wieder eine starke Mentalität, die sagt, ich bin aber verliebt in Mensch als Kulturwesen. Mhm. Weil wenn du nur bei diesem Naturbegriff Zeugs bleibst, dann bekommst du irgendwann ein Bild von dir als Schädling.
Genau.
Oder als etwas, das sich besser nicht vermehren
sollte. Ja.
Ich meine, im Vortrag von der Anna hat sie einen Professor zitiert aus den USA, der irgendwie das Gefühl hat, es wäre eine ethisch clevere Position, einfach zu sagen, wir stellen die Fortpflanzung ein.
Ja, das ist und die Tagung, die wir letzte Woche gemacht haben, musst du vielleicht erklären.
Ja. Also es ist ja gar nicht der Anna ihre Haltung, das ist noch wichtig.
Nein.
Es war so ein Beispiel dort. Und dann denke ich einfach, hey, aber das ist ja geisteskrank. Also wirklich, das ist doch geisteskrank, sich selber als Spezies so in den Blick zu bekommen, dass man sagt, wir sind Schädlinge, die man ausrotten sollte.
Ja.
Und jetzt ist einfach nur die Frage, wie machen wir das möglichst human? Weil ich sage, hey, aber was?
Ja, also vor allem ist ja, wenn du willst ein Problem lösen, dann musst du doch gerade appellieren, nicht an Mensch als Krebsgeschwür vom Planet oder als Ungeziefer vom Planet, sondern du musst doch gerade appellieren an die Fähigkeit vom Mensch, sich im Namen von der Kultur, von der Bildung und so weiter, zum Beispiel selber beschränken, zum Beispiel kreativ einfallsreich, erfinderisch zu werden, zum Problem lösen. Du musst ja gerade appellieren an das, was den Mensch als Mensch auszeichnet und nicht an das, was ihn quasi mit der niedersten Tierwelt verbindet, oder? Ja. Weil dann könntest du ja sagen, ja gut, dann reiten wir den Planeten einfach zu tot. Das ist so, wie wenn irgendwie, keine Ahnung, Termiten über einen Baum wegfallen und am Schluss ist der Baum fort und Termiten haben sich ihre Nahrungsgrundlage entzogen und sterben dann auch, wenn sie nicht wie den nächsten Baum finden. Also, weißt du, das kann ja nicht der Punkt sein, oder?
Nein, genau. Von dem her finde ich einfach, ist sie dort so eine mega erfrischende, wichtige Stimme, die uns irgendwie wieder daran erinnert, hey, die sind noch zu mehr fähig, als einfach zu schauen, ob die den Kompost richtig rausgetragen haben.
Ja, ja.
Aber finde ich recht geil.
Also, ich sehe das ja auch so, aber wir sind offensichtlich irgendwie leicht verzaubert von der Lisa Eckhardt. Gleichzeitig hat sie ja wahnsinnig Kritik eingesteckt.
Ist aber super geil damit umgegangen, muss man
ja
sagen.
Ja, ich finde auch, aber das finden ja auch nicht alle, weißt du? Sie hat auch.
Nein, aber schau jetzt mal, ich meine, die ganzen alten Jungs, also so Nur und so, oder?
Ja, ja.
Die haben sofort gesagt: Oh, Cancel Culture, ich opfer, oder? Mhm. Und sie hat dann einfach so süffisant gesagt: Ja, also sorry, jemand, der irgendwie x-mal im Jahr von vollen Bühnen auftreten kann, der auf YouTube x-mal geschaut wird, wird und wo im Fernsehen übertragen wird, sollte sich vielleicht nicht gecancelt fühlen.
Ja.
Und das finde ich recht.
Hat sie von sich selber gesagt.
Ja.
Was ich auch beeindruckend gefunden habe, das haben ihr nicht alle, so gut genommen, ist, dass sie eigentlich ihre Rolle, ihren Charakter nie gebrochen hat. Also auch in diesen ganzen Anschuldigungen und Interviews, die man nachher mit ihr geführt hat, wo sie ist ja ganz zentral auch um Antisemitismus gegangen und Rassismus, wie sie ein paar Witze hat, wo Leute gefunden haben, müssen wir in die Richtung deuten. Sie hat in diesen Interviews hat sie nie Abstand genommen von ihrer Kunstfigur, sondern sie hat eigentlich immer in dieser Rolle irgendwie darauf reagiert, weißt? Ja. Und hat nie dann quasi gesagt, so, okay, jetzt lassen wir mal Lisa, die Bühnenfigur hinter uns und jetzt erzähle ich einmal, was ich als Privatperson mir gedacht habe in dem Ganzen und was ich wirklich glaube und so. Sie hat sich gar nie auch in dem Sinn auch gar nicht in der Ecke drängen lassen, um zu sagen, ja, hast du jetzt wirklich etwas gegen Juden oder so oder gegen Schwarze?
Aber Mann, das finde ich eben das Grossartige an ihr und auf keinen Fall eine Schwäche, dass sie sagt, nein, ich weigere mich, das, was ich als Künstlerin mache, müssen moralisch zu kodieren.
Ja.
Weil das, was ich mache, ich produziere nicht Moral. Ich mache etwas Ästhetisches.
Ja.
Und in diesem Medium bin ich gerne parat, darüber zu reden quasi. Aber ich sage, ich weigere mich, einfach das Spiel zu wechseln quasi.
Ja, ja.
Und in so einen Moralcode zu kommen. Und das finde ich total sinnvoll von ihr.
Ja, ja, ja.
Und ich würde eben nachher gerne mal so die ganzen Kritiker und Kritikerinnen zurückfragen, meinet ihr denn wirklich, dass Lisa Eckhardt etwas gegen Schwarze hat oder gegen Juden hat oder gegen transsexuelle Menschen hat? Also meint ihr wirklich, dass irgendwie so ein innerer Groll ist, der sich einfach bei ihr wahnsinnig elaboriert ausdrückt?
Ja, ja.
Das ist so abwegig für
mich auch. Und das ist aber genau die Frage, die sich mir immer wieder aufgedrängt hat, wenn ich, das ist, glaube ich, jetzt ungefähr so 1,5 Jahre her, wo ein Video wieder auftaucht ist von ihr, wo ja eigentlich 2 oder 3 Jahre alt war, wo sie in einer von ihren Nummern, in der MeToo-Zeit, die so 3 jüdische Filmemacher, Polanski, Woody Allen und irgendwie
Harvey Weinstein.
Weinstein natürlich, ja, aufzählt und quasi ich habe es so verstanden, dass sie den ganzen Gedanken von dieser Intersektionalität oder den ganzen Gedanken von Minderheiten, die an sich quasi schützenswert und beschützenswert sind, die aber sich gegenseitig können in die Quere kommen oder übergriffig werden gegenseitig und wo dann irgendwie eine Gesellschaft in Verlegenheit bringt, wo auf eine Art nicht will, gegen eine Minderheit im Namen von einer anderen schimpfen und so. Und ich habe das huren intelligent gefunden, aber das ist ihr als Antisemitismus ausgelegt worden.
Aber das Grossartige ist eigentlich, dass sie an einer ganzen Gesellschaft den Spiegel vorhebt und sagt, schaut mal, wie paternalistisch die sind. Oder eigentlich behandelt ihr jetzt Frauen und in dem Fall, wo sie es jetzt gemacht hat, Juden, quasi wie so kleine Kinder und die müssen jetzt schauen, dass die nicht in einen gemeinen Streit kommen miteinander. Und das ist doch eigentlich total entlarvend. Yeah, yeah. Da muss man doch mal sagen, ja stimmt man. Also Intersektionalität setzt mindestens aus einer Mehrheits- und aus einer privilegierten Perspektive doch immer wieder den Moment frei, wo du quasi der Dompteur bist in der Arena.
Yeah.
Und das ist doch mega cool, auf so etwas hinzuweisen.
Ja.
Und es ist doch viel schöner, das in so einem Programm zu machen, als ein Essay darüber zu schreiben. Also man kann natürlich auch ein Essay darüber schreiben. Das können sie garantiert auch.
Ja, ja.
Aber dann einfach zu gehen und sagen, sie hat aber Juden mit sexuellen Übergriffen in Verbindung gebracht.
Ja.
Dann musst du einfach sagen, okay.
Ergo, sie ist Antisemitin. Und ich stelle mir dann genau die gleiche Frage. Ich denke dann, hat sie jetzt einfach gegen irgendeinen Sprachkodex verstoßen, der in dieser Empörungskultur irgendwie zu einem Shitstorm führt? Oder und ich, es ist eine offene Frage, ich weiß es wirklich nicht, aber glauben jetzt die Leute, die ihren Antisemitismus vorwerfen, glauben die jetzt ernsthaft, dass wenn ihren Sohn, den sie jetzt hat, wenn der dann dermaleinst in den Kindergarten kommt und sich anfreundet mit einem jüdischen Bub zum Beispiel oder mit einem schwarzen Kind, glauben die jetzt ernsthaft, dass sie den Vorbehalt hätte gegen die Freundschaft, wie sie finden, es ist da, mit denen stimmt irgendetwas, weißt du, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
Und übrigens, nur schnell zu sagen, ich merke gerade, oder wie vermimt alles dort ist. Also jetzt vorher, als ich wollte sagen, dass man ihr vorwirft, dass sie etwas gegen Juden oder gegen Schwarze hat, habe ich mir wirklich einen Moment lang so fast auf die Zunge gebissen, weil ich denke, was ist jetzt das korrekte Wort?
Aha, ja, ja.
Wirklich so, oder?
Ja, voll.
Und dort finde ich irgendwie, weißt du, ich finde es völlig richtig, zu sagen, kein N-Wort. Weißt du, und ja, völlig also richtig, dass man in einer Diskussion, wo so anti-jüdische Ressentiments mitschwingen, also so zum Beispiel, das gibt es ganz, ganz oft, finde ich, dass Leute so sagen, oh, und wo ist denn das Geld? Hä? Wer hat denn das Geld? Welche Familien sind denn das? Weißt du,
Dort
finde ich wirklich, nein, dort muss man aufstehen auf den Tisch und sagen, nein, so nicht, das stimmt nicht, das ist Bullshit. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber was ich schwierig finde, ist so wie, wir haben irgendwo eine ganz klare Spruchregelung bei allem, die sich aber auch immer wieder anpasst.
Ja, ja.
Also auch zum Beispiel, gerade wenn es um das Thema Transsexualität geht.
Ja.
Oder? Das ist etwas, wo ich jetzt heute Morgen wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand bin von dem, wie man das müsste machen. Mhm. Aber hinter dem verschwindet zusehends die Haltung, die ein Mensch mitbringt, die ich eigentlich viel, viel wichtiger finde. Und ich wäre mir mit dem überhaupt nicht gegen Vogue ziehen. Aber ich habe das so toll gefunden. Also der Obama ist, glaube ich, der Erste, der das dann so thematisiert hat, was ihm wichtig ist an Vogue und wo dass er eine Gefahr sieht. Oder? Weißt du, bei dieser Rede, wo er gesagt hat, don't be too Vogue.
Ah, ja, ja, ja. Ja, voll.
Und wo ist jetzt das nachher noch gekommen? Es hat nachher noch mal jemanden gegeben, der Böhmermann. Der Böhmermann hat das hure geil gemacht, dass er wie gesagt hat, schau, wenn wir Vogue würden durch Warmherzigkeit ersetzen, dann wäre ganz viel gewonnen, weil dann würden wir wieder schnallen, dass es um eine Haltung geht und nicht darum, die richtigen Wörter zu verwenden, um etwas zu sagen, oder? So das richtige aber, Zeigen im richtigen Moment.
Aber das finde ich ein sehr geiles Statement, weil in dieser Wahrnehmung, die ich jetzt habe, die natürlich auch schon wieder durch irgendwelche Filterbubbles, Facebook und so weiter praktisch, würde ich jetzt Wokeness eben nie mit Warmherzigkeit in Verbindung bringen oder in Übereinstimmung bringen, sondern eher mit einer unglaublichen Empörungskultur, mit einem grossen Bedürfnis zum Hexen verbrennen und Scheiterhaufen aufzuhäufen. Also ich habe schon irgendwie die Wahrnehmung, weil du kennst mich genug gut, zum sagen, ich bin sehr eine warmherzige Person und es braucht jetzt wirklich viel, bis ich irgendwie mich jemandem nicht offenherzig nähere und nicht empathisch zeigen.
Es stimmt, du reagierst noch auf die dümmste Zuschrift, die wir bekommen und bist sicher, dass wenn du mit jemandem gehst, einen Kaffee trinken, dass wir dann am Weltfrieden ein Stück näher kommen. Ja,
ja, voll. Ja, voll. Und ich find, Warmherzigkeit finde ich jetzt ein grossartiger Ersatzbegriff für Wokeness. Eben, einerseits, wie es auf die Haltung anspielt und wie es nicht so sehr, wie ich jetzt den Wokeness-Diskurs wahrnehme, nicht so sehr einfach auf die richtigen Sprachregelungen und so abhebt. Weißt du, mir kommt jetzt gerade eine Netflix-Serie in den Sinn und ich denke am Namen drum, wie heisst sie jetzt wieder? Das kommt mir dann sicher nach der Aufnahme wieder in den Sinn. Mit einem autistischen jungen Mann, Teenager und der Familie. Und die probieren quasi irgendwie, es ist eine Art so eine Tragikomödie, eine sensationelle Serie, wo die Eltern halt auch einfach kämpfen mit dem Schicksal und den Zukunftsaussichten vom Sohn und so weiter. Und Mutter ist dann in so einer Selbsthilfegruppe, wo sie sich helfen lässt, wo alles irgendwie Eltern sind von autistischen Kindern und so. Und wo man so austauscht und wo man eben ganz, ganz viel Wert legt, dass man die richtige Sprachregelung benutzen so. Und der Vater hat eine unglaublich liebevolle Art, so mit dem Sohn umzugehen. Also Mutter auch, aber er ist ein grobschlächtiger und so. Aber er hat ein wahnsinnig feines Gespür für den Sohn. Und er kommt dann in die Selbsthilfegruppe. Sie schleppt ihn einmal mit. Sie probiert es immer und irgendwann geht er mit. Und dann sagt er, ja, ich habe auch ein autistisches Kind. Und dann schnappen die nach Luft, weil du nicht darfst sagen, ein Autist, sondern du musst sagen, a person on the spectrum. Oder? Okay. Eine Person auf dem autistischen Spektrum, damit du zuerst Person gesagt hast und nachher quasi, was die Person jetzt auszeichnet und nicht quasi die Person definierst. Das sind alles gute Überlegungen, aber es ist wie so, der Vater ist komplett abgestunken in dem Selbsthilfegruppe, einfach weil er die Begrifflichkeit nicht kennt hat. Ja. Dabei hast du ihn jetzt in dieser Serie verfolgt und gemerkt, wahrscheinlich versteht er seinen Sohn besser als alle anderen, die dort sitzen, weißt du? Und ich finde, die Grosszügigkeit, die braucht es dann irgendwie, weißt?
Ich finde das ganz entscheidend, so eine Grosszügigkeit, wo man irgendwie so wie sagt, komm, wir schauen doch, was möchte eine Person wirklich sagen und was macht sie wirklich? Ja. Also so, wie handelt sie denn tatsächlich? Ja. Und nicht hat sie das falsche Wort gebraucht.
Atypical heisst Serie. Atypical, ja. Okay.
Und auf der anderen Seite finde ich aber, gibt es auch so aus einem gewisse Lager, die für sich immer reklamiert, dass sie eigentlich den Common Sense verkörpern und vernünftig geblieben sind. So eine Rücksichtslosigkeit, die ich auch unnötig finde, weißt
du? Ja, voll.
Und ich finde so, man muss sich gar nicht immer dort positionieren. Ich glaube, in der Realität ist es doch nachher meistens recht einfach. Also, wenn jetzt jemand gern mit anderen Pronomen angesprochen wird, dann finde ich, dann macht man doch das einfach. Aber man sollte irgendwie trotzdem nicht so müssen durch die Welt gehen, dass man die ganze Zeit denkt, oh shit, vielleicht verwende ich die falschen Pronomen. Weißt du, das irgendwie so, oder? Voll. Und ich finde jetzt auch hier das Video, das Fabienne mit Rea hat gemacht hat. Finde ich super, weil Rea sagt dort einfach so, hey, das Coolste ist im Fall einfach fragen und wenn man es falsch hat gemacht, nicht irgendwie 300 Ausreden suchen, warum oder so, sondern vielleicht einfach sagen, ah, okay, dann mache ich das jetzt so. Und das finde ich so eine Art Unverkrampftheit, weißt du, wo ich wie glaube, wenn die hättest, dann wäre das Ressentiment gegenüber solchem Spruchgebrauch nachher auch nicht so hoch.
Ja, voll. Beiderseitig.
Genau, weißt, beiderseitig.
Das meine ich. Also, genau. Das sehe ich auch so. Ja.
Jo, Manu, ja. Was steht die Woche an? Wir müssen noch ein paar Sachen bewerben. Man muss so sagen, wir müssen noch ein bisschen Werbung machen. Also das eine ist am 24. Gell, ist das? Das ist aber nicht die Woche, das ist nächste Woche. 24. wenn es ein Freitag ist, findet bei uns im Office das grosse Sommerfest vom RefLab statt.
Jawohl.
Und zwar am 6. Wir nehmen dort zuerst ausgeglaubt live auf, zu einem richtigen Sommerhit, den ihr mitnehmen könnt an den Strand. Es geht um, wir sind auch bei den grossen Büchern mit Impact zum Thema Religion. Und der Luca, der für uns Marketing macht und so ein liebevoller Typ ist, hat sich so fest gewünscht, dass wir mal den Alchemist machen. Also wir werden dort über einen Alchemist reden.
Paulo Coelho.
Genau, von Paulo Coelho. Und viel Bier trinken und Würstchen essen nachher zusammen. Wäre also mega toll, wenn ihr kommt. Ihr findet alle Infos dazu auf der Webseite reflab.ch und könnt euch dort auch anmelden, weil das solltet ihr drum. Ihr solltet euch anmelden, wenn ihr kommt.
Ja.
Ein E-Mail an contact@reflab.ch reicht. Genau. Und sonst, was steht noch an die Woche, Manu? Ist noch irgendetwas Grosses vor? Triffst du irgendetwas Interessantes? Machst du irgendetwas Gutes? Hast du ein Tischtennis-Turnier?
Ich bin immer so hilflos, wenn es um das Wochenprogramm geht. Ich bin nicht so der, der dann die Woche sich
irgendwie... Aber jetzt, wenn ich dann weg bin, musst du selber eine Agenda haben.
Ja. Ja, genau. Ja, heute nehmen wir ja noch ausgeglaubt auf, noch eine andere Folge haben wir noch vor. Und sonst, ich habe heute diese Woche eher noch so ein bisschen private dann am
Oh, aber warte, jetzt sind, nicht einfach weiterspringen. Was für private
Sachen? Ja, also ich habe mit dem Tischtennis-Club Vereins-Abend, wo ich mich freue.
Ja.
Und dann bald einmal mit den Kindern einen außerordentlichen Europapark-Trip habe ich geplant.
Nein, ja. Unter der Woche.
Ja, unter der Woche.
Dass man nicht anstehen muss.
Freitag eingeben.
Weil man ja einfach so freinehmen kann unter der Woche schnell.
Ja, es ist nicht. Also ich habe zwei Anträge müssen stellen, die von der Schulleitung bewilligt worden sind, aber das ist jetzt durch und ja. Cool.
Wir haben ja nur noch 3 Wochen, bis wir in Ferien gehen. Also es kommt langsam wirklich näher. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich im Fall, ich glaube, schon ganz, ganz lange nicht mehr so auf Ferien gefühlt.
Echt? Also
ja,
gut.
Ich brauche sie wirklich.
Ja.
Hey, schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Und wenn ihr wollt, hören wir uns schon am Mittwoch wieder mit «Ausgeglaubt». Und sonst spätestens in einer Woche. Und wenn ihr Lust habt, uns zu sehen, dann kommt doch am 24., das ist am Freitag in einer Woche, nach Zürich ins H50. Dann machen wir unser Sommerfest.
Wäre
toll, wenn ein paar von euch dabei sind. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.